Ja, liebe Frau Heiler, sehr geehrte Damen und Herren, zunächst einmal ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und ganz herzlichen Dank für Ihr Zeitmanagement. Ich kann Ihnen versichern, wenn es sich um Veranstaltungen für Ärzte, für Kolleginnen und Kollegen handelt, dann ist das Zeitmanagement nicht so straff und da trudeln die meisten dann tatsächlich erst später ein. Mein Zeitmanagement hat so ausgesehen, dass ich anderthalb Stunden, bevor wir jetzt diesen Termin erreicht haben, tatsächlich noch im Vortrag gesessen bin. Also das Zeitmanagement hat insofern funktioniert, als ich rechtzeitig hier gewesen bin. Ich möchte mit Ihnen zusammen eine Reise, dazu ist das Thema ganz sicher zu schwierig, aber ich möchte Sie in die Wissenschaft, in die Klinik, in Überlegungen zur Entwicklung in der Hirntumortherapie einladen. Und ich weiß, dass wir heute eine sehr heterogene Gruppe sind. Es sind Studierende da, es sind medizinische Laien, die selber und im Familienkreis nicht betroffen sind. Es sind Patienten da, es sind Angehörige da. Und insofern ist es natürlich eine schwierige Herausforderung. Aber Sie sehen es mir immer nach, wenn ich vielleicht für den einen oder anderen zu grundsätzliche Dinge erzähle, für den einen oder anderen vielleicht zu spezielle. Das ist so gedacht, dass wir alle etwas davon haben und ich möchte Sie ganz herzlich einladen und auffordern, mich zu unterbrechen. Wir haben ja eine Dreiviertelstunde Zeit und eine Viertelstunde Diskussion. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Diskussion während des Vortrags ist. Ja? Denn wir haben sicher alle sehr unterschiedliche Vorstellungen und sehr unterschiedliches Wissen und nicht jeder kann alles verstehen. Ich will versuchen, einen großen Gesamtzusammenhang über dieses Thema zu machen, wenngleich natürlich die Erkrankungen, natürlich die Patienten unterschiedlich sind und wahrscheinlich so unterschiedlich wie die Individuen und ihre Vorstellungen und Erwartungen im Raum. Und deshalb fangen wir mit dem an, wie es in der Klinik ja tatsächlich dann auch passiert. Mitte 50-jährige Frau, bis vor wenigen Wochen vollkommen gesund und dann in der Tat nur erkrankt. Ich trete deshalb etwas zur Seite, nicht weil ich unhöflich bin, sondern damit jeder was sehen kann. Und dann erkrankt an relativ unspezifischen und wenn man das sieht, erstaunlicherweise relativ leichten Kopfschmerzen. Und auch Sie als medizinische Laien, also die medizinischen Laien unter Ihnen, können hier den Tumor unschwer erkennen, damit wir uns orientieren können, hinterher auch an diesen Bildern. Das sind sogenannte axiale Schichten. Sie sehen hier die Nase, Sie sehen hier die Augen. Das ist das Hinterhaupt. Und dieser Bereich ist tatsächlich das Kleinhirn. Sehr viel besser können Sie das natürlich in der sagittalen Schichtführung des Kernspintomogramms sehen. Sie sehen hier das Großhirn und sehen ungewöhnlicherweise, weil es ungewöhnlich deshalb, weil es eher selten ist, diesen Tumor im Kleinhirn. Der wird deshalb symptomatisch, weil er raumfordernd wirkt, weil er wächst und weil er dann in der Folgezeit die Nervenwasserabflusswege verlegen und dadurch zu Kopfschmerzen führen kann. Ganz typische Geschichte, kurze Anamnese. Kurze Anamnese heißt wenige Wochen Beschwerden, die immer stärker geworden sind. Und das ist natürlich, wenn jemand eine kurze Vorgeschichte hat und dann so einen großen Tumor, häufig ein Indiz dafür, dass das ein bösartiger Tumor sein kann. Womit wir bei dem ersten Teil wären, was machen Hirntumoren denn überhaupt für Beschwerden? Sie werden mich vielleicht im Rahmen dieses Gespräches, dieses Vortrags noch fragen, habe ich denn eine Chance, irgendwie was gegen die Entstehung von einem Hirntumor bei mir zu tun? Muss ich vielleicht sogar eine Reihenuntersuchung, eine Vorsorgeuntersuchung machen, um das vorwegzunehmen? Nein, das kann man nicht. Hirntumoren betreffen erstaunlicherweise üblich sehr gesunde Leute, Leute, die nie mit ihrer Gesundheit Raubbau getrieben haben, häufig welche, die nicht geraucht haben, die Sport gemacht haben. Und es ist völlig unklar, warum diese Hirntumoren entstehen. Dieses hatten wir schon besprochen, Kopfschmerzen. Wann muss ich denn befürchten, dass ich als Kopfschmerzmensch, und wir alle haben irgendwann mal Kopfschmerzen, wir haben irgendwann mal Kopfschmerzen gehabt oder wir haben Kopfschmerzen, Kopfschmerzen, die neu sind, die immer stärker werden und die nicht weggehen. Kopfschmerzen, die nicht episodisch sind, sondern Kopfschmerzen, die auftreten, üblicherweise in der Nacht und in den frühen Morgenstunden, dann den Tag über verschwinden, aber in den nächsten Tagen und Wochen immer stärker werden. Oder Kopfschmerzen bei einem Kopfschmerzpatienten, der nie in seinem Leben Kopfschmerzen hatte, der zwar Kopfschmerzen hatte, die haben jetzt aber einen anderen Charakter. Was heißt, also über die Hälfte der Patienten haben im Verlaufe ihrer Erkrankung Kopfschmerzen. Fokale Zeichen, was meint der Neurologe mit fokalen Zeichen? Das sind Zeichen der Gehirnregion, die sich in klinischen Beschwerden äußern, die durch diesen Tumor hier betroffen sind. Hier ist das ein bifrontaler Tumor. Sie sehen hier das Stirnhirn, deshalb bifrontal, also rechtsfrontal und linksfrontal, der sich dann nach temporal ausdehnt. Der kann durchaus als fokales Zeichen mal eine psychische Störung machen, nämlich eine erstaunliche Antriebsminderung, Wurstigkeit, Gleichgültigkeit, Apathie, affektive Indifferenz. Das heißt, die Patienten können durchaus im Verlauf ihrer Erkrankung eine Wesensänderung zeigen.
Eine Frage, ja? Unterscheiden
Sie
doch zwischen Kopfschmerzen und Migräne?
Machen Sie
da noch einen Unterschied? Oder?
Klar, die Migräne ist, der Kopfschmerz ist ein Sammeltopf und die Migräne ist ein Teil aus diesem Sammeltopf. Die klassische Migräne macht pulsierende Wochenbild, Kopfschmerzen, Übelkeit, Brechreiz, Erbrechen, Lichtempfindlichkeit und so weiter. Das, was ich sagen wollte, ist, natürlich kann auch mal ein Patient mit einer Migräne im Verlauf einen Hirntumor entwickeln, der kriegt dann aber nicht Migräne, sondern der kriegt dann andere Kopfschmerzen. Epileptische Anfälle, diese Tumoren können das umgebende gesunde Gehirn reizen und zu epileptischen Anfällen führen, die in der Tat etwa die Hälfte der Patienten im Verlauf ihrer Erkrankung betreffen. Psychische Störungen, wobei das genauso ein Sammeltopf ist wie die Kopfschmerzen, die psychischen Störungen können durch den Tumor selbst verursacht werden und im Verlauf natürlich durch eine Reaktion, durch eine traurige Herabstimmung als Reaktion auf den Tumor. Das ist eine Zahl, die ist wichtig. Wir sprechen hier über primäre Tumoren des Gehirns. Wir sprechen nicht über Metastasen. Metastasen des Gehirns sind ungleich häufiger als primäre Tumoren des Gehirns. Primäre Tumoren des Gehirns sind Tumoren, die im Gehirn selbst an seinen Hirnhäuten oder den Hirnanhangsgebinden entstehen. Wir kommen darauf zu sprechen. Wir haben um den Faktor 5 bis 10 mal mehr Neuerkrankungen an Metastasen im Gehirn. Wir sprechen im Folgenden über diese Tumoren, die primären Tumoren des Gehirns. Und da ist es auch ein bisschen überraschend, zunächst mal zu hören, dass die Tumoren des Gehirns ganz, ganz selten Tumoren der Nervenzellen sind. Nur weniger als 2% gehen von den Nervenzellen aus. Die meisten Tumoren gehen von anderen Zellen des Gehirns aus, und zwar von den Glia. Glia könnte man ein bisschen salopp sagen, das sind die Stützzellen im Gehirn. Da gibt es astrozytäre Zellelemente, oligodendrogliale, ependymale. Das sind die Zellen, die im Übrigen die Hirnkammer auskleiden. Das sind die Zellen, die um die Nervenfasern Markscheiden bilden, und das sind sehr differenzierte Zellen, die zwischen den Nervenzellen liegen. Also die meisten Tumoren im Gehirn gehen von diesen Zellen, nicht von den Nervenzellen aus oder von den Meningen, von der Hirnanhangdrüse oder von primitiven Vorläuferzellen. Was sind primitive Vorläuferzellen? Tumorzellen haben sehr viel gemeinsam mit einer Stammzelle, die mehrere Möglichkeiten hat, sich zu differenzieren. Zum Beispiel eine neuroektodermale Vorläuferzelle kann sich sehr wohl in eine Nervenzelle entwickeln oder in eine Gliazelle. Das sind also, wenn man so möchte, kindliche oder embryonale Vorläuferzellen, die ein Potenzial haben, sich in verschiedene Zelltypen zu entwickeln. Und wir wissen, dass von diesen Vorläuferzellen ganz bestimmte Gehirntumoren üblicherweise im Kindesalter auftreten können. Und natürlich gibt es viele andere. Und das wollte ich Ihnen hier mal so ein bisschen im Bild illustrieren, was das bedeutet. Wir können durchaus häufig im Bild schon anhand der typischen Lokalisation, das heißt des Ortes, an dem die Tumoren auftreten, sagen, der kommt vielleicht von der Hirnhaut, das ist ein Meningiom. der tritt gleich mehrfach auf, das sind am ehesten Metastasen. Der tritt in der typischen Lokalisation hier im Bereich einer Struktur, die wir Balken nennen. Der Balken verbindet die rechte Hirnhälfte mit der linken Hirnhälfte oder in einem Teil des Hirnstamms. Und hier habe ich Ihnen mal das Medulloblastom eingezeichnet. Das Medulloblastom ist ein solcher kindlicher Hirntumor, der aus den Vorläuferzellen entsteht, der charakteristischerweise im Kleinhirn sitzt. Ja? So, wir sprechen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Wenn wir über Gehirntumoren sprechen, zumindest in spezialisierten Zentren, die Erfahrung mit der Therapie und der Diagnose von Hirntumoren haben, dann sprechen wir dieselbe Sprache nach der internationalen Klassifikation dieser Tumoren der Weltgesundheitsorganisation, die schriftlich vorliegt. Wir unterscheiden nach dieser Klassifikation der Weltgesundheitsorganisation diese Tumoren zum einen von ihren, das haben Sie bereits gehört, Herkunftszellen, also von welchem Gewebe sie ausgehen, von welchem Zelltyp sie ausgehen, und wir unterscheiden sie nach ihrem Tumorgrad. Und das ist natürlich in der Onkologie ein grundsätzliches System, dass wir gutartige von bösartigen Tumoren unterscheiden. Die Besonderheit bei den Gehirntumoren, die ich jetzt nur kurz ansprechen will, ist die: Es kann durchaus ein Tumor hochbösartig sein und für den Neurochirurgen gut angehbar, weil seine Lokalisation günstig ist, sodass der Neurochirurg gut hinkommt. Und er kann trotz seiner bösartigen Biologie, die der Neuropathologe unter dem Mikroskop feststellt, unter Umständen kurativ behandelbar sein, das heißt heilbar sein. Und es kann durchaus gutartigere Tumoren geben, die ganz, ganz, ganz langsam wachsen, aber nicht vom Neurochirurgen entfernt werden können, weil sie an einer Lokalisation im Gehirn sitzen, an der man sie nicht erreichen kann und nicht entfernen kann. Und die Patienten, die die eigentlich gutartigen Tumoren haben, unter Umständen das unglücklichere Schicksal haben, als die, die einen bösartigen Tumor haben, den man prinzipiell kurativ behandeln kann. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Aber was mir wichtig ist: Jeder Neuroonkologe, jeder Neurochirurg, jeder Neuropathologe, jeder Neurologe, jeder Strahlentherapeut, der sich mit diesen Tumoren befasst und die Patienten behandelt, spricht dieselbe Sprache wie sein Kollege in Japan, in den USA, in Australien. Die Säulen der Therapie sind wie in der allgemeinen Onkologie, das heißt in der Tumorheilkunde, grundsätzlich Operation, Strahlentherapie und Chemotherapie oder weitergefasst medikamentöse Tumortherapie. Das ist ein illustratives Bild, was Ihnen verdeutlicht, wie hochspezialisiert Neurochirurgen, und ich bin kein Neurochirurg, deshalb darf ich ein bisschen loben in dem Zusammenhang, wie hochspezialisiert Neurochirurgen arbeiten, die grundsätzlich mit dem Operationsmikroskop arbeiten. Das heißt, deren Augen sind bewaffnet mit einer 40-fachen Vergrößerung, weil sie dann die kleinsten Strukturen unter dem Mikroskop, insbesondere kleine Gefäße, Blutgefäße, erkennen, schonen und aussparen können. Neurochirurgen können heute fantastische Arbeit leisten. Strahlentherapie ist heute fast so präzise wie die Chirurgie. Sie werden Beispiele dafür sehen, aber wir benötigen bei vielen der Tumoren dann doch auch noch die zusätzliche systemische Therapie. Das ist ja eine lokale Therapie. Der Neurochirurg operiert vor Ort. Das ist eine lokale Therapie. Und das ist eine systemische Therapie. Das heißt, hier erreiche ich gesteuert, geplant, wie ich möchte, praktisch jedes Kompartiment im Körper. Wir sprechen über über Gehirntumoren und werden aber einen großen Teil dieses Vortrags mit unserem Hauptgegner, mit unserem Hauptfeind, mit dem Tumor uns befassen, der im Mittelpunkt vieler wissenschaftlicher und klinischer Bemühungen steht, die Therapie der Patienten zu verbessern, der immerhin etwa ein Viertel der hirnprimären Tumoren des Gehirns ausmacht. Das heißt, wir haben in Deutschland etwa 3000 Neuerkrankte pro Jahr. Glioblastom heißt WHO Grad 4, das haben Sie gerade gelesen, das ist ein bösartiger Tumor. Und hier habe ich ein Beispiel von meinem Freund Carlo Schaller, mittlerweile Neurochirurg in Genf. Natürlich wird das hier in Bochum genauso gut operiert, mit einem großen, großen Tumor, der ganz unterschiedlich hier Kontrastmittel aufnimmt, der sehr heterogen aussieht. Und Sie sehen hier, was der Neurochirurg geleistet hat, der hat diesen Tumor praktisch vollständig entfernt. Ja? Und zwar, damit Sie keine falsche Vorstellung bekommen, das ist ja ein 70 Milliliter bis 100 Milliliter großes Gewebsstück. Das schafft der Neurochirurg mit den Möglichkeiten, die ihm heute zur Verfügung stehen, ohne bei dem Patienten ein neurologisches Defizit, ohne eine neurologische neue Störung zu verursachen. Ja? Wie jeder Chirurg hat auch der Neurochirurg ein gewisses perioperatives Risiko von ca. 3% in Abhängigkeit davon, wie schwierig die Operation ist und wo der Tumor lokalisiert ist, dass er eine neue neurologische bleibende Störung verursacht. Aber das kann ein Neurochirurg, eine Neurochirurgin von heute in aller Regel ohne den Patienten ein dauerhaftes neues neurologisches Defizit zuzufügen.
Geht denn das alte Gewebe in dieses Loch wieder zurück?
Nein, das alte Gewebe, das wäre natürlich revolutionär, wenn Gehirn wachsen könnte. Das kann leider unser erwachsenes Gehirn nicht und könnte praktisch das hier wieder ausfüllen. Das wird in der Tat mit Nervenwasser durch das Gehirn gefüllt. Ja? Nervenwasser, das Gehirn ist hier massiv an die Seite gedrückt. Sie sehen nicht nur, dass das Gehirn an die Seite gedrückt ist. Wir gehen jetzt einfach mal in das andere Bild rein. Da sehen Sie, dass auch so ein Gehirn allerdings ohne, dass das an die Seite gedrückt ist. Und wenn Sie sich hier die Hirnkammern, das Unterhorn von der linken Hirnkammer mal anschauen und sich das hier anschauen, dann sehen Sie, zu was der Tumor noch geführt hat. Nicht nur zu einer direkten Raumforderung, sondern zu einer Verlegung der Nervenwasserabflusswege und dadurch praktisch zu einer Ballonierung dieses Ventrikels.
Ja? Wenn die Entfernung des Tumors keinen Schaden im neurologischen System hervorruft, heißt das, dass der Tumor die neurologischen Steuerungselemente oder was wie man das auch nennen soll, einfach beiseite tritt, dass sie keinen festen Blitzer haben, sondern dass die irgendwie, wenn sie irgendwo Platz finden, zufrieden sind?
Die Frage ist ganz einfach zu beantworten, ja und nein. Nein, bei diesem Patienten ist das ohne Frage so, da wächst der Tumor einfach verdrängend. Ja, es gibt leider Tumoren, die diffus infiltrierend wachsen und ohne, dass Sie auf dem Bild und unter dem Operationsmikroskop unterscheiden können, wo der Tumor aufhört und wo das gesunde Gewebe anfängt, die Tumorzellen zwischen funktionsfähigen Nervenzellen liegen. Das heißt, wenn Sie da entfernen, ist es ganz klar, dass auch eine neurologische Störung entsteht. Also die Frage ist zu beantworten mit Ja und Nein. Das sind die ganzen anderen Tumoren, die ich Ihnen in der ersten Auflistung zeigte. Das heißt, das sind niedriggradig maligne Gliome, das sind Meningiome, das sind Hypophysenadenome, das sind Lymphome, das sind Medullogastrome. Ja? Also wir sprechen hier schon über eine große Gruppe. Etwa die Hälfte der Patienten mit primären intrakraniellen Tumoren, mit primären Gehirntumoren, hat Gliome und wiederum etwa die Hälfte davon hat die bösartigste Variante des Glioblastom. Ja. Aber diese Frage können Sie sich, wenn Sie sich für Neurologie interessieren, selbst beantworten. Es kommt darauf an, wo der Tumor liegt. Es kommt darauf an, ob er infiltrierend, zerstörend oder komprimierend wächst. Und es kommt darauf an, wenn ein erbsgroßer Tumor in dem Rückenmark oder in dem Hirnstamm, macht eine schwerste neurologische Symptomatik. Ein riesengroßer, 100 bis 150 Milliliter messender Tumor in beiden Stirnhirnen macht praktisch keine Symptomatik. Das kommt darauf an, wo der Tumor liegt. Ja? Dieser Tumor hat ohne Frage eine, das muss er gemacht haben, neben Kopfschmerzen, das ist die rechte Hirnhälfte, eine linksseitige Halbseitenlähmung gemacht. Ja? Dieses Bild habe ich Ihnen jetzt gezeigt, weil ich demonstrieren wollte, egal wie gut der Neurochirurg ist, dieses Gliom hat eine inhärente Problematik, eine Eigenschaft, die es zu einem bösartigen Tumor macht. Auch hier hat der Neurochirurg, in dem Fall war es Manfred Westphal aus Hamburg, den Tumor entfernt. Sie sehen hier vielleicht noch einen ganz, ganz kleinen Tumorrest. Ja? So sieht das aus nach der Operation. Auch diesem Patienten ging es klinisch gut, der war unauffällig. Und das passiert nach einigen Monaten oder nach mehreren Monaten, dann wächst der Tumor wieder. Und zwar bitte nicht, dass wir jetzt einen falschen Eindruck bekommen, nicht deshalb, weil der Neurochirurg hier ein Stück vergessen hat, ja, sondern das wäre auch, wenn hier nur schwarz wäre und kein Tumor ist, das passiert bei diesen Tumoren leider in jedem Fall. Die Frage ist nur, wann. Diese Tumoren kommen zurück. Diese Tumoren behandelt man und behandelt sie erfolgreich, so dass es den Patienten, die das hinter sich gebracht haben und die dann Strahlentherapie und Chemotherapie bekommen, idealerweise und sehr häufig so geht wie Ihnen und mir jetzt. Die sind praktisch beschwerdefrei. Beschwerdefrei. Ja?
Wenn es nun mal dazu kommt, dass er kein weiterer Hand kommt, dann was zurück?
Ja, das ist das, was ich sagte. Das war das, auf was ich aufmerksam machen wollte. Es ist eine Eigenschaft dieses Tumors, dass, auch wenn das so aussieht wie hier, da vorne, da, Tumorzellen liegen, die man nicht sieht und die man nicht entfernen kann. Man hat zeigen können, dass diese Tumorzellen tatsächlich in der Lage sind, über mehrere Zentimeter zu wandern. Diese Tumorzellen können migrieren. Und das ist das Problem. So, jetzt wollte sie...
Nicht genau das auch, was ich zum Beispiel bei der aktinischen Keratose, bin ich mit Ameluz behandelt worden.
Dass man quasi ehrlicherweise kann ich Ihnen diese Frage nicht beantworten. Nein, seien sie
gibt es ein Medikament, das im Grunde die Versorgung nur der kanzerogenen Zellen...
Wenn Sie mir ein bisschen Zeit geben, den Vortrag weiterzuentwickeln, dann kommen wir darauf zu sprechen. Sollen wir jetzt einfach mal die Frage zurückstellen? Und ich wollte das jetzt nicht so lange stehen lassen. Vielleicht sprechen wir doch über, wir kommen noch auf viele Punkte bei dem Glioblastom zu sprechen. Ich wollte Ihnen was zeigen. Ich wollte Ihnen auch die Hardcore-Biologie zumuten. Ja? Das ist Nature 2008 publiziert und das ist ein Teil einer Glioblastomzelle. Ja? Das ist jetzt weniger wichtig, dass Sie wissen, was das für Systeme sind. Das sind alles wichtige Signalwege, die hier schematisch dargestellt werden und die letztendlich Zellteilung, Zellwachstum und Zellwanderung und Zellüberleben regulieren. Diese Zellsignalwege sind in allen Körperzellen von uns ungestört. Wenn Sie, wie zum Beispiel hier an der Zellwand sitzt, ein Signalmolekül, was wir noch kennenlernen werden, der epidermale Wachstumsfaktor, Rezeptor, wenn Sie in diesem Signalweg eine Störung haben, kann die Zelle entarten. Wenn Sie in diesem, wahrscheinlich haben Sie irgendwann schon mal was vom Retinoblastom-Gen gehört, wenn Sie in diesem Retinoblastom-Gen abhängigen Signalweg eine Störung haben, kann die Zelle tumorös entarten. Wenn Sie in dem P53-abhängigen, das ist ein ganz kritisches Tumorsuppressor-Gen und Protein in der Zelle, wenn Sie da eine Störung haben, kann eine Tumorzelle entstehen. So, und jetzt kommen wir zu dem wesentlichen Punkt bei den Tumoren, die Glioblastom heißen. Die tragen in 88% Schädigungen in diesem Signalweg. die tragen in 78% Schädigungen in diesem Signalweg und die tragen in 87% Schädigungen in diesem Signalweg. Das bedeutet, die Schädigung in einem einzigen Signalweg allein würde ausreichen, um aus einer normalen Körperzelle eine Tumorzelle zu machen. Wenn wir jetzt also beginnen, und das ist sinnvoll, in diese Signalwege therapeutisch einzugreifen und das an einer Stelle tun, dann müssen wir uns darüber klar sein, dass die Zelle andere alternative Signalwege besitzt, die sie mit einem Wachstums- und Überlebensvorteil ausstatten, selbst wenn wir einen dieser entkoppelten Signalwege beeinflussen könnten. Und so sieht der Stoffwechsel einer Tumorzelle aus. Das ist Nature Medicine 2011. Ich wollte Sie ganz bewusst mit diesen relativ neuen Erkenntnissen konfrontieren, damit Sie wissen, extrem viele, extrem gute Grundlagenwissenschaftler, Zellbiologen, Molekularbiologen machen sich viel Mühe zu verstehen, welche Stoffwechselwege in dieser Zelle gestört sind, die sie aus einer normalen Körperzelle zu einer Tumorzelle machen. Eine ganz wesentliche Bedeutung scheint hier die Isocitrat-Dehydrogenase, ein Enzym, zu haben, was häufig eine Mutation trägt in einer Isoform und die dazu führt, dass Hydroxyglutarat, man nennt das Onkometabolit, in hundertfacher Verstärkung anfällt und dann offensichtlich in dieser Zelle deletäre Stoffwechselentgleisungen verursacht, die einen Einfluss haben auf Stabilität von DNA, von unserer Erbsubstanz, die unter Hypoxiebedingungen, das heißt, die Zellen sind einer Sauerstoffunterversorgung ausgesetzt, bestimmte Faktoren bilden können. Auch der VEGF, vaskuläre endotheliale Wachstumsfaktor, wird uns wieder begegnen. Sie sollen, und ich kann das auch nicht, Sie sollen nicht diese Stoffwechselentgleisungen in einer Tumorzelle in Gänze verstehen. Sie sollen nur wissen, dass die Zelle an vielen Fronten geschädigt ist, auf vielen Ebenen entgleist ist und dass wir jetzt gerade beginnen zu verstehen, was für Unfälle in solchen Zellen auftreten. Zurück zur Klinik. Ich hatte Ihnen gesagt, dass es eine unangenehme Eigenschaft der Glioblastome ist, dass sie, auch wenn sie optimal behandelt werden, operiert werden und bestrahlt werden, wiederkommen können. Und das war die erste Patientin, die ich je in meinem Leben behandelt habe, mit einem Rezidiv eines Glioblastoms. Das war in den 90er Jahren, 51-jährige Frau. Sie sehen hier diesen bösen Tumor in der linken Hemisphäre, der zu einer Sprachstörung und zu einer Halbseitenlähmung geführt hat. Das war das erste Mal, dass ich diese Substanz eingesetzt habe, Temozolomid. Das ist ein Chemotherapeutikum in Tablettenform. Das haben wir damals in der Rezidivsituation eingesetzt. 2 Zyklen gegeben, 4 Zyklen gegeben. Und Sie sehen, der Tumor ist nicht nur fast verschwunden, einfach durch die Gabe einer Tablette, sondern das bedeutet für die Patientin, dass sie wieder gehen und wieder sprechen konnte. Leider ist auch das keine Wundersubstanz. Die ist im Übrigen in der Zwischenzeit fest in der Standardtherapie des Glioblastoms eingeführt, sondern nach einem weiteren halben Jahr ist der Tumor leider erneut aufgetreten und gewachsen. Deshalb, und jetzt gehen wir ganz zwanglos vom klinischen Bereich in die klinische Forschung, in den experimentellen Bereich. Denn ich sagte Ihnen schon, diese Tumorzellen zeigen Veränderungen, die Sie praktisch mit einem darwinistischen Überlebensvorteil gegenüber anderen Zellen ausstatten. Und diese Tumorzellen sind in Anführungszeichen klug. Klug natürlich nur dergestalt, dass sie genau wissen, wie sie überleben müssen. Das heißt, sie wissen es natürlich nicht. Aber die Zellen, die es nicht wissen, sterben unter Therapie. Die, die es gelernt haben, überleben und vermehren sich. Was können Tumorzellen auch? Sie müssen sich Folgendes vorstellen. Das gilt nicht nur für das Glioblastom. Wenn der Tumor 4-5 mm groß ist, dann kriegt er nicht mehr genügend Nahrung und nicht mehr genügend Sauerstoff. Es sei denn, er verschafft sich sein eigenes Blutgefäßsystem. Ein Tumor, der wenige Millimeter übersteigt, braucht Nährstoffe und Sauerstoff und die kriegt er nur über das Blut. Das heißt, diese Tumoren, und da haben wir das Gliom nochmal schematisch dargestellt, das ist das kleine Gliom, das fängt jetzt an, eine Größe zu erreichen, die zu einer Sauerstoffunterversorgung führt. Und dann produziert diese Tumorzelle selbst Botenstoffe, sogenannte angiogene Botenstoffe, die auf Blutgefäßzellen wirken. Und die Blutgefäßzellen dazu veranlassen, jetzt zu wachsen und neue Blutgefäße auszubilden. Und das hat man hier, ja bitte.
Ich auch, dass die Wunden
klar
hier eine besondere Rolle.
Natürlich.
Ich kann mir vorstellen, bei dem einen funktioniert das dann so, wie Sie das gesagt haben.
Absolut. Natürlich spielt das Immunsystem eine große Rolle. Wir können gerne in der Diskussion, wenn wir darüber, wenn wir da hinkommen sollten, zur Diskussion zeitlich gerne sprechen. Ist ein Teil in dem Vortrag, den habe ich völlig unterschlagen. Ja. Bis auf einen kleinen Absatz, aber der ist, glaube ich, spannend genug. Die Blutgefäße, hier ist tatsächlich eine mikroskopische Aufnahme aus so einem Glioblastom, das hier massiv neue Blutgefäße gebildet hat. Im Übrigen sind das Blutgefäße, die dann nicht eine intakte Wand haben. Und wenn man da Kontrastmittel reinspritzt, dann sieht man, wie der Tumor mit einer durchbrochenen Bluthirnschranke hier Kontrastmittel aufnimmt. Das ist ein Rezidivglioblastom einer Patientin. Die wurde mit einem Antikörper gegen einen solchen Botenstoff behandelt, der heißt vaskulärer endothelialer Wachstumsfaktor. AB steht für Antibody, steht für Antikörper. Und Sie sehen, wenn man diesen Antikörper gibt, dann wird diese Blutgefäßneubildung drastisch blockiert. Das bedeutet, dass dieser Tumor bei dieser Patientin tatsächlich zum Teil verschwunden ist. Ich weiß auch deshalb, dass es ihr besser gegangen ist. Und VEGF-Antikörper ist Bevacizumab, ist ein in der Onkologie bei verschiedenen Karzinomen, zum Beispiel beim Ovarialkarzinom, eingeführter Antikörper, der effektiv die Neoangiogenese, heißt nichts anderes als Blutgefäßneubildung, hemmt. Das hat eine Bedeutung, weil man natürlich, als man das gesehen hat, und das haben die Amerikaner 2007 zum ersten Mal beschrieben, dass das so funktioniert in Einzelfällen, eine Studie gemacht hat. Und das ist jetzt das einzige Bild einer klinischen Studie, wie so eine klinische Studie aufgebaut ist, wie man die macht. Wenn man etwas wissen will, wirkt ein pharmakologisches Prinzip oder wirkt überhaupt ein Therapieprinzip, dann muss ich Folgendes tun. Nachdem ich Hinweise aus Einzelbeobachtungen habe, dass das funktionieren könnte, dann muss ich einen randomisierten Vergleich machen, einen Vergleich nach dem Zufallsprinzip. Ich muss eine große Patientengruppe nehmen, die praktisch alle in derselben klinischen Situation sind. Das heißt, in dem Fall die Erstdiagnose eines Glioblastoms. Und dann muss ich nach dem Zufallsprinzip zuteilen. Die Hälfte kriegt die Standardtherapie, die besteht aus Operation, Strahlentherapie und Temozolomid. Und die andere Hälfte der Patienten bekommt Operation, Strahlentherapie, Temozolomid und zusätzlich diesen VEGF-Antikörper, Bevacizumab, über den wir gerade gesprochen haben. Und diese Studien kosten viele Millionen Dollar oder viele Millionen Euro, und zwar ganz einfach deshalb, weil sie nach strengen Kriterien laufen und weil sie viele Patienten umfassen. In diesem Fall 463 Patienten, die Placebo bekommen haben. Placebo, das wissen Sie alle, das ist eine Nichtwirksubstanz. Und 458, die das BEV, steht für Bevacizumab, bekommen haben. Und zwar doppelblind, prospektiv randomisiert. Was heißt doppelblind? Der Patient weiß nicht, was er kriegt, und der Doktor weiß nicht, was der Patient kriegt. Um zu verhindern, dass durch eine gewisse Erwartungshaltung, ich möchte, dass die Therapie funktioniert, die Patienten, die die Wirksubstanz bekommen, besser behandelt werden. Und so ist diese Studie ausgegangen. Das ist im November 2012 zum ersten Mal vorgestellt worden auf dem amerikanischen Neuroonkologentreffen. Und der primäre Zielpunkt dieser Studie war das sogenannte progressionsfreie Überleben. Was progressionsfreies Überleben bedeutet, können Sie sich jetzt schon vorstellen, weil Sie ja dieses Bild gesehen haben von dem Glioblastom, was behandelt worden ist und was wieder auftritt. dieses Rezidiv, das ist der Progress. Und die Zeit bis zu diesem Progress, das ist das progressionsfreie Überleben. Das kann man und muss man klinisch und kernspintomografisch bestimmen. Und wenn Sie diese Bilder jetzt sehen, dann werden Sie natürlich, wenn Sie an die Patienten denken, wenn Sie selbst betroffen sind, wenn Sie Angehörige haben, zunächst einmal entsetzt sein. Sie werden entsetzt sein, wie kurz das progressionsfreie Überleben bei einem Glioblastom ist. Das ist nämlich 6 Monate. Ja? Im Standardarm mit dem Bevacizumab ist das 10,6 Monate. Das heißt, wir haben eine hochsignifikante Verlängerung des progressionsfreien Überlebens durch die zusätzliche Gabe dieser Substanz. Die Frage war auch, haben denn die Patienten etwas davon? Das ist ja schön, dass die Zeit, bis zu der Tumor sich wieder meldet, erneut wächst, dass diese Zeit jetzt länger dauert. Aber geht es dem Patienten denn auch gut? Das heißt, ist der klinisch in so einem Zustand, dass er unabhängig von fremder Hilfe leben kann oder nicht? Und das ist untersucht worden in dieser Studie. Und das ist ganz einfach. Die Patienten sind in einem guten klinischen Zustand, dergestalt, dass sie nicht auf die Hilfe von anderen angewiesen sind, mit dem Placebo über 6 Monate und mit der Wirksubstanz über 9 Monate. Das heißt, das überträgt sich auch in einen guten klinischen Zustand. Was ich Ihnen jetzt nicht zeigen kann, weil es auch noch nicht fertig ist, weil es noch nicht ausgewertet ist, leider wahrscheinlich überträgt sich dieses verlängerte progressionsfreie Überleben nicht auf die Gesamtüberlebenszeit. Das heißt, die Zeit bis zum Progress scheint tatsächlich länger zu sein durch die zusätzliche Gabe dieser Substanz, aber die Gesamtüberlebenszeit ist möglicherweise, die Daten sind noch nicht endgültig ausgewertet, nicht verlängert. So, lassen Sie uns einen kleinen Schwenk machen von dieser, das ist ja eine theoretisch fundierte Überlegung gewesen, was macht eine Tumorzelle, um Neoangiogenese zu stimulieren, damit der Tumor schneller wachsen kann und wie kann man das blockieren. Viele von Ihnen werden wissen, dass es ein Hype zu den Schwerionen in der Strahlentherapie gibt. Es gibt ja das exzellente Strahlentherapeutische Institut am Deutschen Krebsforschungsinstitut, am DKFZ in Heidelberg. Und Sie müssen sich vorstellen, dass diese Anlage 70 Meter groß ist und 30 Meter hoch. Und das ist jetzt tatsächlich nicht übertrieben. Das ist der Patient, der wird da bestrahlt. Und so ist dann die ganze Gantry und die ganze Einrichtung, um die Schwerionen dann so anzuregen, dass man den Patienten mit den Schwerionen bestrahlen kann. Frau Combs, Frau Dr. Professor Stephanie Combs, die dort Oberärztin ist, leitende Oberärztin, hat mir diese Bilder zur Verfügung gestellt. Sie werden dieses Bild wiedererkennen. Was man kann mit der Schwerionenbestrahlung, was man tun kann, ist eine extrem präzise Dosisbegrenzung. Das heißt, Sie haben einen eigroßen Prozess, den Sie zerstören wollen mit Strahlentherapie. Und Sie wollen diesen Prozess zerstören, ohne das umgebende Gewebe zu schädigen. Dann ist es wichtig, dass sehr schnell die Strahlendosis im umgebenden Gewebe abfällt, niedriger ist als im Tumor selbst. Das ist jetzt ein Patient mit dem Glioblastom-Rezidiv. Das funktioniert natürlich, klar, sonst hätte sie mir diese Bilder nicht zur Verfügung gestellt. Aber wir müssen jetzt Folgendes bedenken, und ich werde ja immer wieder von meinen Patienten gefragt, muss ich nach Heidelberg fahren? Muss ich eine Schwerionentherapie bekommen? Bedenken Sie nochmal die Überlegungen zur Dosimetrie, das heißt zur scharfen Begrenzung einer Strahlendosis in einem definierten Gewebe oder am Rand dieses definierten Gewebes. Und denken Sie an die Biologie des Glioblastoms. Das, was der Strahlentherapeut hier macht, macht der Tumor ja genau nicht. Der hat keine scharfe Grenze. der zeichnet sich genau dadurch aus, dass er eine verschwommene Grenze hat, bis zu mehrere Zentimeter in das umliegende Gewebe. Deshalb ist vollkommen unklar, ob diese Hochpräzisionsbestrahlung, die zum Beispiel wichtig ist und richtig ist, für Tumoren, die ganz eng begrenzt sind und direkt neben einer wichtigen Nachbarschaftsstruktur liegen, zum Beispiel ein Chordom neben dem Sehnerven. Der Sehnerv toleriert nicht so eine Strahlendosis, wie es das Chordom braucht. Der Tumor muss hochkonzentriert bestrahlt werden, ohne dass der Sehnerv geschädigt wird. Da ist das natürlich eine segensreiche Methode, ohne jede Frage. Aber bei dem Glioblastom ist es völlig unklar, ob wir hier einen Vorteil haben. So, ich wurde von dem Herrn gefragt zur Immunologie. Klar spielt die Immunologie eine große Rolle. Es gibt Moleküle, zum Beispiel TGF-Beta, die ausgesendet werden, Transforming Growth Factor Beta, auch wieder von dieser gemeinen Glioblastomzelle mit einem Ziel, die Immunabwehr des Gastorganismus, also des armen Patienten, der betroffen ist, zu unterdrücken, damit die körpereigenen Abwehrmechanismen nicht effektiv die Tumorzellen im Gehirn zerstören. Andersrum wird auch ein Schuh draus. Man hat sich überlegt, kann man denn gegen diese Tumorzellen impfen? Eine Tumorzelle ist zunächst mal so fremd für den Organismus, der sie trägt, wie ein Bakterium, ein Virus oder ein anderer Eindringling. Genauso fremd. Und Sie wissen, dass wir alle jetzt, wo wir zusammen sind, Tumorzellen produzieren. Das wissen Sie ja. Und dass diese Tumorzellen von unserem Immunsystem erkannt und effektiv eradiziert werden, ausgelöscht werden, abgetötet werden. Das funktioniert wahrscheinlich mehrere hundertmal am Tag. Tumorzellen, die diesen Abwehrmechanismus entgehen, wir verstehen nicht genau warum, bedienen sich sicher bestimmter Mechanismen. Und eine Frage ist, können wir vielleicht die Eigenschaften von Tumorzellen nutzen, um in einem Patienten gegen diese Tumorzellen zu impfen? Und jetzt komme ich zurück zu diesem EGF-Rezeptor, den Sie schon kennengelernt haben. Das ist ein Wachstumsfaktor-Rezeptor, der sitzt hier auf der Zelloberfläche. Das ist jetzt schematisiert die Zelloberfläche eines Glioblastoms. Und dann sehen Sie so einen normalen EGF-Rezeptor, der hat das ist außen. Und das ist innen in der Zelle, der sieht aus wie so ein Antennenmolekül und der bindet auch gegen an einen Boten, an einen sogenannten Liganden. Und dann gibt es nur beim Glioblastom, nur in dieser Tumorzelle, einen Krüppel von EGF-Rezeptor. Ein Krüppelmolekül, was hier schematisch dargestellt ist. Das kommt dadurch zustande, dass es im Gen, das für diesen EGF-Rezeptor kodiert, eine In-Frame-Deletion gibt, die zu einem Verlust von 800 Basenpaaren führt. Und an dieser Stelle, wo das ausgebrochen ist, wird aber das Protein neu zusammengesetzt. Mit einer Aminosäuresequenz, Proteine sind aus Aminosäuren aufgebaut, die sonst nirgendwo im Körper vorkommt. Nur in der Glioblastomzelle, die diesen Krüppel-EGF-Rezeptor trägt. Und die Idee ist, können wir nicht ein Polypeptid geben in den Körper von Patienten, die dieses Krüppelmolekül tragen, um praktisch gegen diese Tumorzellen zu impfen? Und das hat man gemacht bei 18 Patienten, das war in Duke in Durham, am dortigen neuroonkologischen Zentrum, hat man ein 13-Aminosäure langes Polypeptid gebastelt, das praktisch diese Aminosäuresequenz dieses Krüppelproteins nachahmt und von dem man sich erhoffte, wenn man das spritzt, dann gibt es vielleicht eine Immunabwehr dagegen. Und das hat man genannt PEP-Deletion 3 nach diesem, also Peptid nach diesem Deletionsmutante des EGF-Rezeptors. Man hat die Patienten tatsächlich behandelt, indem man dieses Peptid in die Haut der Leiste gespritzt hat. Alle 14 Tage. Und dann im Verlauf alle 4 Wochen. Das sind die Ergebnisse, die erzielt worden sind für diese Patienten. Wir schauen uns vielleicht einfach nur das Gesamtüberleben an. Das heißt auf Englisch Overall Survival. Sie sehen die blaue Kurve, das ist die Absterberate pro Zeit in Prozent und das in Monaten. Das heißt, zeigt Ihnen zu jedem Zeitpunkt, wie viel Prozent der Patienten noch am Leben sind. Also eine Kurve, die nach rechts geht, ist deutlich besser als eine Kurve, die nach links geht. Das sind die historischen sogenannten gematchten Kontrollen. Das ist eine kleine Zahl von Patienten. Das überzeugt keinen Menschen, dass es irgendetwas nutzt. Aber es gibt einen interessanten Befund, den ich, auch wenn Sie medizinische Laien sind, Ihnen nicht vorenthalten möchte. Die Patienten sind alle zweimal operiert worden. Als sie das erste Mal den Tumor hatten, danach sind sie behandelt worden. Als sie ihr Rezidiv bekamen, sind sie erneut operiert worden. Dann gibt es die Möglichkeit, mit Antikörpern gegen diesen EGF-Rezeptor und gegen diese EGF-Rezeptor-Deletionsmutante, also gegen dieses Krüppelprotein, eine Markierung im Gewebe durchzuführen. Das heißt, das kann man darstellen. Das kann man mit Hilfe der sogenannten Immunhistochemie sichtbar machen. Jetzt gucken wir uns hier mal oben den normalen EGF-Rezeptor an, eines Patienten bei der Erstoperation und jetzt bei der Rezidivoperation. Der Tumor kommt wieder, wird erneut operiert. Gucken Sie sich das an. Der sieht deutlich stärker aus. Und das hier ist die Darstellung, die Detektion, die Markierung dieses Krüppelproteins, EGF-Rezeptor-Deletionsmutante. Bei der Erstoperation, zwischen diesen beiden Operationen, das ist die zweite Operation, die Rezidivoperation, wurde der Patient geimpft. Der hat nichts anderes bekommen als eben diese Impfung, diese aktive Immunisierung mit dem Polypeptid. Und Sie sehen, dass praktisch alle Tumorzellen, die diese Deletionsmutante tragen, eradiziert worden sind. Und das ist keine andere Erklärung wahrscheinlich, als dass das Immunsystem war. Ja? Und aus diesem Grunde gibt es jetzt auch wieder, ohne dass wir in Details gehen, eine extrem aufwendige Studie, die transatlantisch durchgeführt wird in Amerika, in Europa. Unser Zentrum wird demnächst initiiert zu dieser Studie. Und dann wird es wieder einen randomisierten Vergleich geben für die Patienten, die diese EGF-Rezeptor-Deletionsmutante zeigen. Die einen werden intradermal in die Haut tatsächlich Placebo, also Nichtwirksubstanz, gespritzt bekommen. Das wissen die Patienten nicht und wir als Ärzte wissen es auch nicht. Und die anderen kriegen dieses Polypeptid mit dem schönen Namen Rindopepimut. Mit der Frage, die Patienten, die die Wirksubstanz bekommen, werden die länger leben und werden die besser leben. Das ist die Studie, die demnächst kommen wird. Was auch in aller Munde war, oh, wir sind ja schon 7:10, dann werden wir jetzt einfach noch die paar, ich bin nämlich mitten in meinem Vortrag und ich wusste das genau, dass das so passieren wird, aber ich würde dann vielleicht einfach nach den Gliomen abbrechen und dann in die Diskussion mit Ihnen einsteigen. Ich wollte Ihnen dieses eine Konzept noch zeigen, weil viele Patienten das kennen, weil es in den Nachrichten kam, weil der Dr. Geletnecki, Oberarzt an der Neurochirurgischen Universitätsklinik Heidelberg, der die Studie leitet, sein E-Mail-Postfach gar nicht mehr abruft. Das ist völlig verstopft. Ja. Jeder Patient und jeder, der jemanden kennt, der einen Tumor hat, ob es nun passt oder nicht, hat von dieser Geschichte gehört. Frage: Können Viren Tumorzellen zerstören? In dem Fall Parvoviren. Onkolytisch heißt tumorzellenlytisch. Diese Parvoviren sind für uns Menschen nicht pathogen. Das heißt, die machen uns nicht krank. Ja? Aber die machen Nagerkrank. Das ist ein Nagervirus, für Menschen apathogen. Das hat den schönen Namen H1PV. Ja? Parvovirus H1. Das kann transformierte Zellen befallen. Was heißt transformierte Zellen? Eine transformierte Zelle ist eine Krebszelle. Ja, ist eine Körperzelle, die die Eigenschaften von der Krebszelle entwickelt hat. Und in diesen Autophagie induzieren, das heißt Autophagie, das kann schlicht und ergreifend die Zellen zerstören. Was es nicht kann, es kann nicht in nicht transformierte Zellen eindringen, also normale Körperzellen sind geschützt. Und das heißt, es kann dort eindringen, aber es ist dort nicht in der Lage, neue Viruspartikel zu produzieren. Ja? Und dann hat man jetzt zunächst mal, was man vernünftigerweise macht, bevor man ein solches Therapieprinzip am Menschen direkt ausprobiert, das im Tiermodell ausprobiert. Man hat also Ratten mit menschlichen Gliomzellen beschickt, hat diese in das Gehirn inokuliert, die wachsen da an und hat dann in einer frühen Phase, aber auch bei fortgeschrittenen Gliomen, das heißt, diese Tumorzellen wachsen in der Ratte an, machen Gliome und bringen die Ratte damit um, ja, hat man die mit den Parvoviren behandelt. Und das ist dabei rausgekommen. Man hat zum Teil, das musste ich erklären, man hat zum Teil die Viruspartikel von diesem H1 direkt stereotaktisch in den Tumor gespritzt. Ja, man kann eine Nadel da reinstecken und dann die Viruspartikel reintun. Man hat aber auch, was viel interessanter ist, über die Schwanzvene der Tiere, den Tieren das auch in den Kreislauf gegeben und wollte gucken, kommt das da oben an und macht das da oben die Tumoren kaputt. Und beides hat funktioniert. Hier sehen Sie in einem Rattenkernspintomogramm dieses große Gliom am dritten Tag, am siebten Tag und 150 Tage, nachdem die Viruspartikel direkt in den Tumor gespritzt worden sind. Diese Aufnahmen verdanke ich natürlich alle Herrn Carsten Gelitnicki aus Heidelberg. Das ist intravenöse Behandlung. IV Treatment steht für intravenöse Behandlung. Da wurden die Parvoviren in die Schwanzvene gegeben. Hier sehen Sie das große Gliom nach 7 Tagen, nach 26 Tagen. Scheint nicht nur, wenn man das direkt reingibt, sondern auch, wenn man das intravenös gibt, zu funktionieren. Sie sehen, solche Kaplan-Meier-Überlebenskurven, wie ich die gerade zeigte, für die Patienten, gibt es auch bei den Tieren. Das waren 12 Tiere pro Gruppe. Und Sie sehen, in der Kontrollgruppe waren nach 24 Tagen alle Tiere tot. Von den Behandelten sind in der Tat auch 4 gestorben, aber die anderen haben praktisch unbegrenzt gelebt. Die sind dann nach 150 Tagen getötet worden, um das Gehirn zu untersuchen. Und so hat das ausgesehen. Der Tumor ist tatsächlich zum Teil verschwunden und man hat da eine große Nekrosezone. Das ist ein histologisches Präparat gesehen. Ehrlicherweise, und das ist natürlich etwas, was eine Arbeitsgruppe, die seriös arbeitet, ehrt und auszeichnet, haben sie auch die Beispiele gezeigt von den Tieren, wo das nicht funktioniert hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ich sagte ja, von den 12, die behandelt worden sind, intravenös, und von den 12, die intrazerebral behandelt worden sind, sind auch 4 gestorben. Und da entstand dann nach vielen, vielen Schwierigkeiten, die man sich lebhaft vorstellen kann, tatsächlich eine Phase 1, 2a-Studie an Betroffenen, in betroffenen Patienten. Phase 1 heißt Toxizitätsstudie. Da geht es überhaupt nicht darum, ist es wirksam oder nicht wirksam, sondern vertragen die Patienten das? Und Phase 2a ist, man guckt nach der Wirksamkeit. Und es gab insgesamt, gibt es, ist noch nicht abgeschlossen, nur 18 Patienten, die behandelt wurden, 9 in Gruppe 1 und 9 in Gruppe 2 mit unterschiedlichen Konzentrationen der Viruspartikel. Die einen sind operiert worden und haben dann in die Operationshöhle direkt die Partikel hineinbekommen. Und dann ist nach einer zweiten Chirurgie, zu der der Patient bereit sein muss, nochmal entfernt worden und ist überprüft worden, ob sich die Viruspartikel hier verteilen. Hier ist es anders gemacht worden in der zweiten Gruppe. Die haben zunächst die Viruspartikel bekommen, bevor sie operiert worden sind. Dann haben sie sequenziell die Viruspartikel in die Vene gespritzt bekommen. Dann wurden sie operiert und es wird untersucht, ob die Viren da sind. Gut, wir wissen noch nicht, was da rauskommt. Wir haben jetzt 5:07 Uhr, der Vortrag war bis 18.45 Uhr gedacht, der ist jetzt vorbei und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin erstaunt darüber, mit welcher Geduld und Aufmerksamkeit Sie durchgehalten haben. Ich stehe gern für Fragen zur Verfügung. Vielen Dank.